SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer.
Fachkräftemangel. Das vorhandene Personal überlastet und gestresst. Die Wartezeiten für Patienten oft monatelang. Das deutsche Gesundheitssystem steht unterm Strich nicht gut da. Die dringend benötigte personelle Verstärkung kommt immer häufiger aus dem Ausland. Vor allem aus einem bestimmten Land.
Syrische Kollegen und Kollegen machen mittlerweile den größten Anteil der ausländischen Ärzte in Deutschland, obwohl das ja aus Drittstaaten kommen. Ja? Die Dunkelziffer ist natürlich viel, viel höher. Und die Kollegen schätzen, dass wir ungefähr bei 25.000 Ärztinnen und Ärzte mittlerweile sind, wenn sie die eingebürgerten Kollegen und Kollegen mitrechnen.
Doch auch dieser syrische Augenarzt im Klinikum Mannheim überlegt, nach dem Sturz des Diktators Assad in die Heimat zurückzukehren. Was ihn und einen Kollegen in Landau hier hält oder auch nicht, was ihnen die Arbeit in Deutschland bedeutet, das schildern sie gleich hier. Außerdem tauchen wir ein ins Bling-Bling-Fashion-Business. Aber zwischen all dem Glamour und Hochglanz geht es auch dort am Ende des Tages um handfeste wirtschaftliche Fragen, Entscheidungen und Abhängigkeiten. Gerade Nachwuchsmodels kann das überfordern.
Wir haben sehr viele Marktteilnehmende, die minderjährig sind oder unerfahren oder beides. Wir haben keine Berufsausbildung für den Beruf eines Models. Wir haben aber gleichermaßen so viel Verantwortung und Risiko in diesem Bereich. Und das ist vielen am Anfang gar nicht bewusst.
Silvia Rendsburg ist selbst Model und hätte sich in ihren Anfangsjahren mehr Hilfe und Beratung gewünscht. Genau die bietet sie deshalb heute selbst an. Wir sprechen mit ihr und lernen ein junges Model kennen, für das der Traumjob schnell zur Schuldenfalle wurde. Und mit diesem Thema starten wir auch in diese neue Podcast-Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Glamourös, cool, selbstbewusst, so gibt sich die Modewelt ja gerne nach außen. Wer hier Erfolg haben will, muss jede Menge Druck aushalten können und für den Vorzeigekörper auf vieles verzichten. Dazu kommt, dass manche der vielen Modelagenturen offenbar die Unerfahrenheit junger Models ausnutzen, um Geld damit zu machen. Die Kollegen vom SWR-Investigativformat Vollbild haben unter anderem mit einer Frau gesprochen, die bei einer der größten deutschen Agenturen als Model durchstarten wollte, stattdessen schnell ohne Job, dafür mit Schulden dastand. Wie das kam, erzählt Vollbild-Redakteur Thomas Becker.
Emmas Traum? Sie wollte Model werden. Bei der großen Hamburger Modelagentur Modelwerk bekam sie einen Vertrag und wurde in die sogenannte Model Academy eingeladen. Das ist nach Angaben der Agentur ein mehrtägiges Training für angehende Models. Emma möchte anonym bleiben, darum haben wir ihren Namen geändert und ihre Stimme mit KI verfremdet.
Für mich war das Horror. Also wenn ich an die ganze Zeit zurückdenke, habe ich nur negative Gedanken.
Emma verschuldete sich für die Academy bei Modelwerk mit rund 2000 Euro. So viel kostet die Teilnahme. Sie sagt, sie habe für das Geld ein professionelles Coaching erwartet.
Das Laufschicktraining war, dass da halt 20 Mädchen einmal von rechts nach links gelaufen sind und das war es dann eigentlich. Und sonst saßen wir oft einfach in Räumen, haben uns Sachen angehört.
Auch ein Shooting und ein Posing sowie Make-up-Workshop seien Teil der Academy gewesen. Von dem Angebot habe sich Emma aber mehr erwartet.
Im Nachhinein denke ich mir so, das war einfach ganz irgendwie keine Rechtfertigung, warum das wirklich gemacht werden musste, warum wir dafür so viel Geld zahlen mussten.
Ich finde nicht mal 20 Euro gerechtfertigt.
Das ist Peyman Amin. Er ist Ex-Juror von Germany's Next Topmodel und betreibt eine Modelagentur. Er kennt die Branche und sagt, Agenturen sollten anders mit Nachwuchsmodels arbeiten, die nicht nur neu in der Branche, sondern oft auch noch ziemlich jung sind.
Eine seriöse Modelagentur sollte stets darauf achten, dass gerade in den ersten Schritten im Aufbau des Models keine Kosten für das Model entstehen, sondern vielmehr eben kreative Fotoshootings organisiert werden, die ihrerseits nichts kosten, die aber eben das Model voranbringen.
Was sagt die Chefin von Modelwerk dazu? Claudia Midolo verteidigt die Academy. Unzufriedene Menschen finde man in jedem Unternehmen.
Hier sind wir in Deutschland wieder sehr dabei, man möchte nicht bezahlen, um weiterzukommen. Also Weiterbildung, Fortbildung ist immer noch ein schwieriges Thema in Deutschland, dass das finanziert wird.
Silvia Rendsburg ist selbst Model, hat mit Verdi eine Modelgewerkschaft gegründet. Sie lebt in Stuttgart und betreibt eine Beratungsgesellschaft für Models. Wie schätzt sie Modelschulen wie die Academy bei Modelwerk ein?
Ich finde es schwierig, wenn man sagt, man muss vierstellige Beträge zahlen. Rechnen wir das mal hoch. Sagen wir, 2000 Euro kostet die Academy. Du hast 10 Models im Monat. Dann hast du eine entsprechende Summe im Jahr. Und das kann allein schon ein Geschäftsmodell sein.
Emma wurde schließlich von Modelwerk gekündigt. Das Versprechen, sie könne durch Modeljobs die Gebühr für die Academy zügig abbezahlen, wurde nicht erfüllt. Der Grund? Sie habe zwar einige Castings, aber nur einen Job innerhalb eines Jahres bekommen. Stattdessen forderte Modelwerk nach der Kündigung noch Geld von ihr für die Academy. Der Fall landete vor Gericht. Emma verfolgte das Verfahren nicht bis zu einem Urteil, sondern einigte sich mit der Agentur außergerichtlich.
Nicht cool. Junge, unerfahrene Models mit tollen Crashkursen locken, aber dann hinterher nicht wie versprochen die Jobs vermitteln, die nötig wären, um die teure Kursgebühr abzubezahlen. War das im gerade gehörten Fall persönliches Pech oder hat das System? Das habe ich Silvia Rendsburg gefragt, die Expertin aus dem Beitrag, die gemeinsam mit Verdi die erste Model-Gewerkschaft gegründet hat und in ihrer Stuttgarter Beratung Model Kompass die Unterstützung anbietet, die sie selbst als junges Model nicht hatte. Frau Rendsburg, kennen Sie solche Fälle, wie eben beschrieben, auch aus Ihrer Beratung?
Ja, kenne ich. Es gibt ganz viele Model-Schulen oder Anbieter, die Seminare anbieten für Models. Ich halte das per se auch gar nicht für schlecht. Wir müssen uns halt immer vor Augen halten, dass viele werdende Models einen Traum haben und mit diesen Träumen wird halt häufig auch Geld verdient und gewisse Dinge eben auch versprochen, die gar nicht gehalten werden können. Wenn es sich zu gut anhört, ist es leider oft nicht wahr. Das heißt, wenn ich jetzt ein Model hätte, das sich fürs Model interessiert, wäre es meine Aufgabe, ihn oder sie ehrlich aufzuklären. Was sind realistische Erwartungen und auch dahingehend aufklären, was das Risiko ist.
Warum war es denn für Sie so wichtig, eine Model-Gewerkschaft zu gründen und eben auch diese Beratung anzubieten? Findet im Model-Business besonders viel Ausbeutung statt? Oder liegt es auch daran, dass Models naturgemäß schön sind, was zum Beispiel sexistisch Machtmissbrauch begünstigen kann oder eben viele noch sehr jung sind, da fehlt es dann an Erfahrung. Welche Faktoren haben Sie dazu bewogen, zu entscheiden, okay, da muss jetzt mal ein Gewerkschaftsangebot her und eine ordentliche Beratung?
Ja, also es ist ein multifaktorielles Thema, so wie Sie es auch schon ganz gut zusammengefasst haben. Wir haben sehr viele Marktteilnehmende, die minderjährig sind oder unerfahren oder beides. Das ist tatsächlich eine Problematik, die sich dann kumuliert und ist auch sehr historisch gewachsen. Wir haben die Herausforderung, dass wir im Gegensatz zu anderen Industrien kaum neutrale Ansprechpartner haben. Es gibt eben diese Zusammenarbeiten zwischen Models und Agenturen und Agenturen und Endkunden. Erst in den letzten Jahren hat sich das durch Social Media und durch die Eigenwerbung von Models eigentlich dazu entwickelt, dass Models auch die Möglichkeit haben, mit Endkunden zu verhandeln. Das hat Vor- und Nachteile. Es ist aber grundsätzlich so, wir haben keine Markteintrittsbarriere, wir haben keine Berufsausbildung für den Beruf eines Models. Wir haben aber gleichermaßen so viel Verantwortung und Risiko in diesem Bereich und das ist vielen am Anfang gar nicht bewusst. Der klassische Weg ist ja, dass man nebenher macht als Hobby und dann verstolpert man sich schneller, als man gucken kann, in eine gewerbliche Selbstständigkeit. Man muss dann steuerrechtliche Themen klären, man muss juristische Themen klären, man unterschreibt bei jedem Job einen neuen Vertrag und ist sich oft gar nicht darüber im Klaren, was das jetzt so bedeutet. Und dann ist viel Halbwissen unterwegs und wir wissen alles, was Halbwissen bewirkt. Das führt dann auch zu mehr Problemen als zu Lösungen.
Sie haben Social Media angesprochen. Das hat ja letztlich die Barriere am Anfang runtergesetzt. Hat das also den Job einfacher gemacht oder vor allem neue Probleme geschaffen, weil man jetzt eben noch schneller reinstolpert, wie Sie sagen, und dann bin ich in irgendwas drin, was ich hinterher bereue?
Ich würde sagen, es hat halt die Problemfelder deutlicher gemacht. Natürlich haben auch viele Menschen und Parteien in der Branche die Möglichkeit gesehen, dass da finanzielle Möglichkeiten liegen, wie zum Beispiel Model-Coaches. Das gab es früher ja gar nicht in dem Ausmaß. Es gab auch nicht so viele Model-Agenturen und es gab auch nicht so viele Models. Und je mehr Marktteilnehmende natürlich in einem Markt unterwegs sind, umso höher wird auch die Konkurrenz. Das liegt in der Natur der Sache.
Das junge Model Emma in dem Beitrag erzählt auch, dass sie immer mehr habe abnehmen müssen. Mehr als sie fand, dass ihr gut tut. Und dafür, sage ich mal, ist ja die Modelbranche auch berühmt berüchtigt. Mhm. Ist das wirklich spürbar besser geworden oder ist das immer noch viel zu verbreitet?
Der Markt funktioniert ja mit Angebot und Nachfrage. Solange die Nachfrage nach sehr schmalen Personen da ist, wird es auch Agenturen, Booker und Models geben, die sich dem unterwerfen. Es ist halt die Frage, natürlich ist es auch so, dass wir Models in unseren Beratungen bestärken, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Ich verstehe natürlich, dass man dann einen Traum hat Model zu werden, aber keine Essstörung, kein optisches Ziel ist die Sicherheit dafür, dass man erfolgreich wird. Das ist ja oft die Krux. Man denkt ja dann, wenn ich die Gleisegröße 34 habe zum Beispiel, dann werde ich erfolgreich. Wer sagt das? Es gibt genug Personen, die die gleiche Kleidergröße haben. Und natürlich gibt es den Druck und es gibt ganz sicher auch Booker und Agenturen, die zwischenmenschlich fraglich sind. Es gibt aber genauso Agenturen, die sagen, dann ist der Kunde halt nicht dein Kunde, aber dafür finden wir einen anderen Kunden. Wir sehen es ja selber, die Werbeindustrie wird immer diverser. Wir haben People of Color, wir haben unterschiedliche Optiken, wir haben unterschiedliche Kleidergrößen. Diversität finde ich in dem Moment wichtig, die sehen wir halt vor allem in der Werbeindustrie, dass wir die Menschen abbilden. Weil was ist denn am Schluss eine Werbung, wo sich keiner mit identifizieren kann?
Also zusammengefasst, Sie würden den Beruf durchaus empfehlen, aber wichtig ist, dass man von vornherein sich das nötige Wissen erfragt und sich beraten lässt, um möglichst schlechte Erfahrungen zu vermeiden.
Den Umfang der schlechten Erfahrungen kann man durch die Aneignung relevanten Wissens auf jeden Fall reduzieren. Man wird nicht darum rumkommen, schlechte Erfahrungen zu machen, weil das auch jede Person für sich unterschiedlich definiert, was ist eine schlechte Erfahrung. Aber allein den Selbstwert nicht an das Feedback des Kunden oder der Agentur zu knüpfen, ist ein unglaublich wichtiger Schritt in der Modelindustrie, weil man eben konstant der Bewertung von außen unterliegt. Und ich halte es für sehr, sehr herausfordernd. Und es gibt Menschen, denen fällt das leichter und es gibt Menschen, denen fällt das schwerer. Kein Job der Welt, sei es Modeln oder sei es irgendein anderer, ist es wert, dass man sich unter so psychischen Druck begibt und darunter dann auch mehr leidet, als dass es einem zurückgibt.
Sagt Silvia Rendsburg, die eine Gewerkschaft und Beratungsgesellschaft für Models gegründet hat. Den Film, der aus den investigativen Vollbildrecherchen entstanden ist, mit vielen anderen spannenden und teils verstörenden Einblicken, könnt ihr in der ARD-Mediathek anschauen. Titel? Die Modelfalle. Wie hart ist das Fashion-Business? So, und jetzt machen wir einen krassen Ortswechsel, tauschen Laufsteg gegen Krankenhausflur. Wahrscheinlich Zehntausende Ärztinnen und Ärzte aus Syrien arbeiten zurzeit in deutschen Krankenhäusern. Die meisten sind in den letzten Jahren nach Deutschland geflohen, vor dem Krieg und vor Diktator Assad. Der ist jetzt weg und viele syrische Geflüchtete hoffen, bald in die Heimat zurückzukehren. Auch die beiden Ärzte aus Mannheim und Landau, im Beitrag von Wolfgang Brauer, sind hin und her gerissen, weil sie ihre Arbeit in Deutschland lieben, ihre Heimat aber auch.
Die Gedanken sind auch sofort zu mir gekommen. Wie läuft es weiter, ob ich dann zurückgehe oder ob ich dann hier bleibe? Oder die meisten, die hier dann sind, ich glaube, kann man nicht sofort sich entscheiden, ob ich dann zurückgehe oder hier bleibe. Man hat noch keine genaue Zukunft, wie das ist. Es ist noch nichts klar.
Sagt der 28-jährige syrische Arzt Muhammad Al-Yendi, der im Landauer Vinzentius-Krankenhaus als Kardiologe arbeitet. Seit 3 Jahren ist er in Deutschland.
Das war keine einfache Reise. Also erstmal musste ich in der Heimat meine Dokumente hierher schicken, also in die Behörde für die Anerkennung, Sprache verbessern und so weiter. Das hat ungefähr 2 Jahre gedauert, bis ich so jetzt offiziell mit meiner Approbation fortführen oder anfangen könnte.
So wie diesem jungen Mediziner geht es vielen der rund 6000 Ärztinnen und Ärzte aus Syrien, die mittlerweile in Deutschland arbeiten, weiß Somar Hasan. Er ist der stellvertretende Abteilungsleiter in der Uni-Augenklinik in Mannheim und Vizepräsident der Gesellschaft der syrischen Ärzte und Apotheker in Deutschland.
Syrische Kollegen und Kollegen machen mittlerweile den größten Anteil der ausländischen Ärzte in Deutschland, obwohl dass sie aus Drittstaaten kommen. Ja? Die Dunkelziffer ist natürlich viel, viel höher. Und die Kollegen schätzen, dass wir ungefähr bei 25.000 Ärztinnen und Ärzte mittlerweile sind, wenn sie die eingebürgerten Kolleginnen und Kollegen mitrechnen.
Aber rund 3/4 von ihnen überlegt schon lange, ob sie wieder in ihre Heimat zurückkehren sollen, wenn sich die politische Lage stabilisiert. Das ergab eine Umfrage der Gesellschaft schon vor ein paar Monaten. Mitverantwortlich sei die gesellschaftliche Stimmung in Deutschland, meint der 38-jährige Augenarzt, der mit der Flüchtlingswelle 2015 nach Deutschland kam. Viele Jahre arbeitete er in Jena in Thüringen, im Frühjahr der ersehnte Wechsel nach Mannheim.
Irgendwann hat man schon erkannt, dass die Stimmung in Thüringen leider gegenüber ausländischen Kollegen nicht die beste ist. Die politische Lage in Thüringen hat eine große Rolle gespielt.
Dabei würde das Gesundheitssystem auch in Thüringen teilweise zusammenbrechen, ohne die Verstärkung aus Syrien. Auch in Rheinland-Pfalz arbeiten hunderte Ärztinnen und Ärzte aus Syrien, hauptsächlich in Krankenhäusern, so die Landesärztekammer. Deren Hauptgeschäftsführer Jürgen Hoffart findet es beschämend, dass unmittelbar nach dem Sturz des Assad-Regimes in Deutschland die ersten Forderungen nach Rückführung nach Syrien aufkamen.
Wir gehen ja mal davon aus, dass Syrien auch ein in weiten Teilen zerstörtes Land ist. Und nach 3 Tagen zu sagen, wir schicken jetzt alle wieder zurück oder versuchen einen Großteil wieder nach Syrien zurückzuschicken, halte ich für völlig indiskutabel zum jetzigen Zeitpunkt.
Zumal syrische Ärztinnen und Ärzte häufig gut integriert sind. Einige haben eigene Praxen aufgebaut. Sollten sie absehbar heimkehren, wären sie für den Wiederaufbau des syrischen Gesundheitssystems eine wertvolle Hilfe. Hier in Deutschland würden sie spürbar fehlen.
Diese Willkommenskultur, die wir in Deutschland die ersten, also die Jahre 15, 16, 17 erlebt haben, die ist zum Großteil verschwunden. Ja, dafür herrscht mittlerweile leider eine ganz andere Kultur, die wirklich für die syrischen Ärztinnen und Ärzte toxisch ist.
Toxisches Gesellschaftsklima plus hohe Identifikation mit dem Job plus starke Verbundenheit mit der Heimat. Vielen Männern und Frauen aus Syrien geht es zurzeit so wie den beiden Ärzten in Mannheim und Landau. Sie sind hin und her gerissen zwischen neuer und alter Heimat.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Wer jetzt zur Weihnachts- und Winterurlaubszeit ein 13. Gehalt auf seinem Konto hat, kann sich freuen. Das Extrageld hat nur Vorteile, oder? Isa aus Herrenberg hat einen möglichen Nachteil entdeckt. Sie will einen neuen Job anfangen und hat ihr Wunsch Jahresgehalt angegeben. Aber die Firma zahlt grundsätzlich 13 Gehälter aus, schreibt sie. Ich bin mir darum nicht sicher, ob dadurch ein Nachteil für mich entsteht. Denn wenn mein Wunschgehalt durch 13 geteilt wird, ist der Monatsbetrag ja kleiner. Übers ganze Jahr gesehen passt es. Aber wenn ich nur die Probezeit dort bin und dann wieder gehe, habe ich Gehaltseinbußen, oder? Interessante Frage an Arbeitsrechtlerin Julia Englert.
Solange kein Tarifvertrag oder ein sonstiges betriebliches Entgeltsystem gilt, ist das Gehalt immer noch Verhandlungssache. Und dazu zählt auch, wie dieses ausbezahlt wird. Wenn der Arbeitgeber also vorschlägt, dass 13 Gehälter gezahlt werden, kommt es darauf an, was passiert, wenn man vorzeitig ausscheidet. Zum Beispiel sind auch Regelungen, die das 13. Gehalt dann anteilig ausbezahlen, üblich, aber nicht unbedingt durchsetzbar. Am Ende ist es also alles Verhandlungssache mit Ihrem Arbeitgeber, was dann auch am Schluss im Arbeitsvertrag steht.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Und das war die neue Podcast-Folge SWR1 Arbeitsplatz, alles, was im Job bewegt. Immer samstags neu in der ARD Audiothek. Ich bin Laura Koppenhöfer. Und freue mich auf euch beim nächsten Mal.
Eins gehört. SWR 1.